Beziehungsstark wollen wir sein, wollen wir werden. Und dies im Hinblick auf Jesus selber, der offensichtlich beziehungsstark lebte. Wir haben erkannt, dass wir für das Wir geschaffen sind. Und nun in der zweiten Einheit geht es um die Frage, wer bin ich selber in diesem Wir? Wer bin ich selber in der Beziehung? Wer bin ich selber in dieser Welt? Ihr erinnert euch, wir haben an den Philosophen Descartes erinnert, der noch mutig das Programm hatte, ich denke, also bin ich. Und seid ehrlich, hätten wir jetzt gesagt, wie soll ein Christ reden, wenn man den Kontrast zu diesem ich denke, also bin ich, nicht nehmen will und wenn wir das Schwäbisch ich schaffe, also bin ich auch schon als nicht hinreichend erachtet haben, dann wäre mancher von uns sicher versucht gewesen zu sagen, ich glaube, also bin ich. Das heißt also, ohne Gott könnte ich mein Leben nicht selbst begründen, aber meine Besonderheit als Christ ist, weil ich glaube, deshalb bin ich. Mein Glaube begründet mein Ich, meine Identität. Thema aber in dieser zweiten Einheit ist nicht ich schon wieder. Ich denke, ich schaffe, ich chille, ich fühle, ich tue überhaupt nichts, also bin ich, sondern du. Du liebst mich, also bin ich. Grundlegend für unsere Existenz ist die Beziehung, haben wir gesagt. Und grundlegend für unsere Beziehung ist die Liebe. Dass wir nicht nur ich sind, sondern wir, ist an sich noch keine befreiende Nachricht. Das hat es schon oft gegeben, dass man den Leuten sagt, der Einzelne zählt nichts, es zählt nur das Ganze. Du hast keine Bedeutung in der Gemeinde, es zählt nur die Gemeinde. Du alleine bist nicht wichtig, die Kirche ist wichtig. Du bist nicht wichtig, dein Volk ist wichtig. Und eure Großeltern sind noch in einem System in den Krieg getrieben worden, wo man sagte, das Leben eines Einzelnen spielt keine Rolle. Es geht um das Volksganze, das deutsche Volk, das ist das Wir. Und wir merken, auch wenn jemand aus den neuen Bundesländern kam, da hat man das Stichwort des Wir gehabt, das Kollektiv zählt, der Einzelne kann draufgehen, das spielt gar keine Rolle. Es geht also nicht um irgendeine Einordnung in eine Klasse, in eine Familie, in ein Volk, in eine Kirche, sondern es geht um eine ganz spezielle Verbindung und Beziehung. Es geht um eine Liebesbeziehung. Und hier sollten wir nun Jesus tatsächlich leibhaftig bei uns haben. Er hat die Liebes- und Vertrauensbeziehung zu seinem Vater so lebendig, so wahrhaftig gelebt, dass Menschen, die ihn anschauten, merkten, der hat etwas, was ich nicht habe. Der lebt in einer Wirklichkeit, der hat ein Leben, das mir fehlt. Ich hätte so gerne, was er hat und was ihn ausmacht. Denn Menschen spüren es, wenn jemand nicht aus sich selbst lebt. Wenn jemand nicht nur an sich selber denkt, sondern wenn er erlöst ist, wenn er befreit ist für das Wir und für die Beziehung. Es ist nämlich fatal, wenn wir unseren Wert selbst bestimmen müssen. Wir gehen dabei drauf, wenn wir unseren Selbstwert bestimmen müssen. Die Frage, wie wertvoll bin ich, die wollen wir natürlich beantworten, die müssen wir beantworten. Und wir erwarten sie von unseren Eltern als Kinder, wir erwarten sie von den Gruppen, in denen wir leben, in unserem Erwachsensein, in unseren Beziehungen, in den Partnerschaften und in unseren Gemeinden. Und immer dann, wenn wir versuchen, diese Antwort von uns selber her zu geben und sie zu erreichen, dann zerbrechen wir daran. Wir brauchen unbedingte Liebe, sonst können wir nicht sein. Erst neulich habe ich es wieder mitbekommen, dass ein Familienvater sich mit irgendeiner Sekretärin aus dem Staub machte und ließ Frau und zwei Töchter alleine zurück. Eine dieser Töchter wurde magersüchtig vor Verzweiflung, weil sie die Schuld bei sich selber suchte, weil sie die Ablehnung und die Untreue ihres Vaters, so jung wie sie noch war, nicht verkraften konnte. Sie hätte ihn noch gebraucht als du. Sie hat das Wir noch gebraucht, um sich selbst zu finden. Wenn wir Zuwendung nicht bekommen, wird uns der Boden unter den Füßen weggezogen. Ich erinnere mich an einen Brief von einem jungen Mann, der damit rang seit Jahren, dass seine Eltern ihm nicht nur andeuteten, sondern explizit sagten, eigentlich wollten wir dich abtreiben, hätten wir es doch nur gemacht. Wenn du so eine Botschaft mit auf deinen Weg bekommst, du hast keine Chance. Du hast menschlich überhaupt keine Chance, das wieder einzuholen. Nun müssen deine Eltern dir nicht gleich gesagt haben, dass du am besten tot wärst. Nun müssen deine Eltern gar nicht weggelaufen sein. Manchmal wünschst du dir vielleicht, der Vater wäre öfters mal weg, damit du mehr tun kannst, was du willst. Das muss gar nicht so extrem sein. Aber wir können unseren Selbstwert nicht aus uns selbst heraus bestimmen und gewinnen. Was sind wir wert? Na, Materialiter sind wir 3,50 oder sowas wert. Das kann man zur Seife aus uns machen. Was ist unser Wert? Unser Selbstwert lässt sich nicht von mir aus bestimmen. Wir sind nur so wertvoll, wie wir bedeutsam sind in Beziehung. Wir nehmen unseren Wert aus den Beziehungen wahr, die wir erleben. Wenn du ein Elternhaus hattest, in dem deine Eltern oder Großeltern oder gar beide oder mindestens einige doch als tragende Säulen sich an dir gefreut haben, einfach weil du warst, wie ich meine Kölner Großoma nie vergesse, die fällt mir als erste immer ein, wenn wir die besucht haben, die wohnt im dritten Stock, wir haben geklingelt, da lachte sie schon mit einer heiseren Stimme die drei Treppenhäuser runter. Die freute sich nicht, weil ich eine Schulnote brachte, da war ich noch gar nicht in der Schule, auch nicht, weil ich Blumen brachte, da hatte ich gar nicht dran gedacht. Einfach, weil wir kamen, sie freute sich an uns. Da war ich geborgen, da war ich zu Hause, da war ich bejaht. Wir sind nur so wertvoll, wie wir in Beziehung sind. Für die unter euch, die das erlebt haben, ein Elternhaus, oder wenn nicht zu Hause, dann wenigstens doch in der Jugendarbeit, in der Gemeinde, im Freundeskreis, richtig um meiner selbst willen geschätzt sein, um meiner selbst willen geliebt sein, das ändert alles. Warum? Nun, wenn wir sagen, der Mensch braucht Beziehung, Selbstwertgefühl kommt von Beziehungserfahrung, dann haben wir noch nicht die ganze Wahrheit. Denn es gibt ja verschiedene Beziehungen. Meine Lehrer hatten auch eine Beziehung zu mir. Die Beziehung meiner Lehrer zu mir war aber, ich möchte ja nichts Böses über sie sagen, immer leistungsorientiert. Das heißt, als ich am ersten Schultag in die Schule kam, da strahlte uns die Lehrerin noch alle gleich an, nicht? Also pädagogisch, ganz wahrhaftig hat sie sich vorgenommen, jetzt kommen die Jungen, die brauchen Liebe, die müssen motiviert werden, nicht? Ich muss ihnen was zutrauen, damit was aus ihnen wird. Die hat uns angestrahlt, alle gleich, aber nach 5 Wochen war das schon anders. Da hat sie bei uns nur noch mit dem Willensmundwinkel nach oben gezogen und ihr emotionaler Mundwinkel rutschte ihr schon aus Versehen runter. Aber als die artigen Mitschülerinnen kamen, nicht? Ja, die immer aufpassten, die Hausaufgaben machten und Fräulein Lehrerin sagte, ja, da hat sie gegrinst von ganzem Herzen. Warum? Nun, es fällt uns doch unter Menschen viel leichter, jemanden zu lieben, der liebenswert ist, der liebenswürdig ist. Und es ging in der Schule doch genauso und in den Jugendkreisen und es ist heute und vielleicht auch auf dieser Freizeit ja kein bisschen anders. Wer dem Ideal der Zeit entspricht, also zu früheren Zeiten oder in Arabien waren das dicke Frauen, nicht? Dann waren die Dicken besonders begehrt. Wer aber jetzt in einer anderen Kultur lebt, da ist das Schlanke mehr angesagt, teilweise bis zur Magersucht, dann muss ich dem Klischee entsprechen und dann, ich habe mich in der Schule schon immer gewundert, warum verlieben sich alle in die gleiche Frau? Es wäre doch viel gerechter, man würde 12 Schüler sich in 12 Schülerinnen verlieben lassen, dann hat man doch Himmel auf Erden und alles geht auf. Nein, es ist immer so, der Liebenswerte, der den Erwartungen entspricht, der kriegt Anerkennung, der kriegt Zuwendung. Und die, die nicht den Erwartungen entsprechen, ob die der Erwartungen des Lehrers oder des anderen Geschlechts, die stehen am Rand und fallen raus. Das heißt, Liebe ist nicht Liebe, sondern Liebe ist sehr häufig konditionierte Liebe. Konditionierte Liebe heißt bedingte Liebe. Unsere Eltern haben uns oft deshalb angelacht und bestätigt und geliebt, weil wir eben dann gute Noten nach Hause brachten oder taten, was sie erwartet haben. Ob angepasst gelebt oder besonders mutig, das hing immer von den Eltern ab, je nachdem, was wir für eine Elterngeneration haben. Wir mussten nur den Erwartungen entsprechen. Vieles, was wir an Beziehungen haben, ist deshalb für uns noch nicht an sich erlösend, weil es bedingte Beziehungen sind, konditionierte Beziehungen. Ich liebe dich, wenn du tust, was ich von dir erwarte. Ich liebe dich, wenn du genauso bist, wie ich es von dir will, wenn du meinen Träumen und Illusionen gegenüber gerecht wirst. Und deshalb beginnt auch manche Partnerschaft unter uns mit einer hellflammenden Liebe des Verliebtseins und der Stunde der Ernüchterung, wenn ich feststelle, der andere ist gar nicht meine Erwartung, sondern ist eine eigene Persönlichkeit und Person. Denn auch in der erotischen Liebe, im Verliebtsein, in der Partnerschaft, ist es häufig so, wir lieben einander gar nicht um unserer selbst willen, sondern um der Erwartungen willen, die der andere in mir auslöst. Ich liebe die Liebe, und vielleicht auch dich, war früher mal ein Schlager, der so ehrlich war, deutlich zu machen, die Leidenschaft ist mehr das, was du in mir an Illusionen wächst. Eigentlich will ich dich gar nicht kennenlernen, deshalb reden auch Ehepaare nicht miteinander, die wollen gar nicht wissen, was sie voneinander reden. Meine Mutter sagte früher immer, ich steige im ICE immer nur in Abteile ein, wo Ehepaare sitzen, dann kann man 4 Stunden lesen, da hat man die Garantie, die reden nicht miteinander. Denn mir geht es ja gar nicht um den anderen, mir geht es ja nur darum, dass er meinen Erwartungen entspricht. Je mehr er redet, desto schneller komme ich auf die Wahrheit. Unser Problem ist, Selbstwertgefühl und Selbstachtung gewinnen wir nicht in konditionierten Beziehungen. Deshalb habe ich mich selbst in der Schule nicht gefunden. Ich habe mich irgendwann zurechtgefunden und schlussendlich habe mein Abi gemacht und sogar studiert. Und dann habe ich so ein Tempo drauf gehabt, dass ich irgendwann Professor war. Aber da habe ich nicht mich selbst gefunden. Ich habe mich auch nicht in meinem ersten Jugendkreis wirklich selbst gefunden. Das war super, wie wir da Freizeit machten, Lagerfeuer, Zeltlager, wie wir miteinander rumschlägerten und Spiele machten. Ich fühlte mich wohl in dieser Gruppe. Aber ich ahnte, ohne schon so klug zu sein, es zu wissen, warum. Wenn es darauf ankäme, würden sie mich fallen lassen. Wenn es darum ginge, dass ich selbst bin, Feigenblätter weglassen würde, wenn die in mein Herz schauen könnten, wäre ich für sie langweilig. Das Fatale ist, dass wir als Nachkommen Adams und Evas geschaffen sind, um uns selbst zu finden in einem Wir unbedingter Liebe. Und das macht die Aufgabe und die Spannung unseres Lebens so groß. Das, was wir eigentlich brauchen, nicht nur die wir auf die Lahö kommen, alle Menschen seit Adam und Eva, ist eine absolute Liebe, die uns meint, wie wir sind. Nicht unsere Schokoladenseite, nicht unser angepasstes Verhalten, die sich an uns freut, um unserer selbst willen. Erst wenn ich die Gewissheit habe, jemand freut sich an mir selbst, kann ich anfangen, mich an mir selbst zu freuen. Erst wenn jemand mich mit meiner Nacktheit liebt, so wie ich bin, kann ich anfangen, meine Nacktheit zu akzeptieren. Und das ist der Punkt, an dem ich von Herzen dankbar und froh bin, dass ich selbst Christ sein kann. Denn hätten wir jetzt ein pädagogisches Wochenende hier, kämen wir zu den gleichen Voraussetzungen. Und ich erinnere mich dran, wie ich mit einem Glas Wein mit Therapeuten zusammensaß, die ganz kirchenfern und glaubensfern waren. Und die wollten wissen, sag mal, was machst du da eigentlich, wenn du da Vorträge hältst? Und woran sitzt du dann, wenn du deine Habilitation schreibst? Und zwar Galaterbrief, Rechtfertigung bei Paulus. Da haben sie erstmal geschluckt, konnten sie gar nichts mit anfangen. Dann habe ich es übersetzt, während sie das zweite Glas Wein tranken, und habe ihnen erzählt von Gottes nicht konditionierter Zuwendung und Liebe, die dem Menschen gilt, einfach weil er da ist. Völlig ungeachtet von seinem Verhalten, völlig ungeachtet seiner Vergangenheit und Voraussetzung. Nicht angepasst und abhängig von dem Verhalten. Und ich werde es nie vergessen, wie der eine Freund sagte, ja, wenn ich das hätte, wenn ich so einen Glauben hätte, dann könnte ich den Menschen in der Therapie endlich etwas mitgeben, wo ich aufhören muss. Ich kann ihm nur zeigen, wie viel Kompensation in seinem Leben ist, wie viel Verzweiflung und Ersatzhandlung, dass er so ehrgeizig ist, weil er Liebe und Anerkennung seiner Eltern nachholen will, aber sie nicht bekommt und auf diesem Weg auch nicht bekommen kann, weil er sie erleisten will. Und ich kann dann nicht sagen, deine Eltern haben dich verachtet, jetzt halte dich an mich, ich erlöse dich. Das ist ein Kunstfehler, den ein Therapeut nie begehen darf, dass ich eine Übertragung mache und sage, ja gut, dann bin ich eben deine Eltern für dich. Das darf ihm nicht passieren, denn das genau ist das, was nicht in einer Therapie geleistet werden kann. Glauben bedeutet, dass ich um einen weiß, der immer in jeder Situation, unter jeder Voraussetzung absolut für mich ist. Absolut für mich ist, der mich leidenschaftlich liebt und sich an mir freut. Alle die unter euch, die fromm sind, da kommt sofort der innere Finger und sagt, halt, das stimmt doch gar nicht. Gott freut sich doch nur an mir. Jetzt kommt wieder die Übertragung von den Eltern und den Schullehrern, wenn ich seinen Erwartungen entspreche. Also wenn ich artig auf die Lahö fahre und artig stille Zeit mache und wenn ich artig bete und Lobpreis singe und dann nach Hause gehe und ein guter Mensch bin, dann sagt Gott, naja, nicht schlecht. Das ist der schwäbische Gott. Nicht schlecht heißt, du kommst in den Himmel, besser kann man es gar nicht machen. Also nicht schlecht, deiner Leistung entsprechend. Das heißt, seid mal ehrlich zu euch, wie viele von uns und wie oft haben wir alle eine Gottesvorstellung, die unsere menschlichen Autoritäten einfach nur in den Himmel verlängern und sagen, Gott freut sich nur an mir, wenn ich seinen Erwartungen entspreche. Dies ist nicht Evangelium. Gott liebt dich so, wie du bist. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich zu bescheuert bin, dich zu kennen, sondern egal, wer jetzt hier sitzt, das gilt für jeden Menschen, also auch für dich. Gott liebt dich unbedingt mit allem, was immer in dir ist. Und er liebt dich so sehr, dass er bereit war, selber Mensch zu werden, in Jesus auf die Erde zu kommen und es dir zu zeigen, es dir zu erklären. Und all den Mist, den du in deinem Weglaufen von Gott, in deinem Hunger nach Liebe schon angerichtet hast, all deine Macken, auch all das, was jetzt gleichzeitig dir durch den Kopf geht an Blödsinn, all das mit einzubeziehen, zu versöhnen und aufzuheben in die Beziehung. Jetzt wisst ihr, was passierte, wenn damals Jesus in diesem leidenschaftlichen Wir der Liebe mit seinem himmlischen Vater. Alles, was meines ist dein, alles, was deines ist mein. Ich bin in meinem Vater, mein Vater ist in mir. Ich liebe ihn leidenschaftlich, er liebt mich leidenschaftlich. Er lebte, wie Adam und Eva es hätte tun sollen und wie du es tun kannst, wenn du denn in Christus bist und lässt dich von ihm lieben. Wenn ein Mensch Jesus traf, wie zum Beispiel Johannes 4, die Frau am Brunnen. Eine Frau, die war Samariterin. Also jetzt nicht im Samariterhilfsdienst, das ist eine spätere Ableitung, sondern das ist ungefähr so gewesen, also Juden und Samarier oder Samariter standen so zueinander wie Badener und Schwaben. Also die hatten keinen Verkehr miteinander und vermieden es, durch ihre Städte zu gehen. Nicht? Also eine alte Rivalität, Vorurteile, die man voreinander hatte. Die ging mittags um 12 bei 40 Grad im Schatten aus der Stadt raus an den Brunnen, um Wasser zu holen. Es gab noch kein fließend Wasser, sondern nur Brunnen oder eben Zisternen, in denen man Wasser speichern konnte. Um 12 Uhr mittags. Man fragt sich, wie konnte die so bescheuert sein? Es zeigt sich im Folgenden, sie mied die Art von Beziehung, die ihr die Stadt angeboten hat. Das heißt, sie war so alleine in ihrer Art, Beziehung zu suchen, und es zeigt sich auch, wie verzweifelt sie bisher Beziehung gesucht hat, dass sie, während alle in ihren Häusern saßen, rausging, damit sie niemand über die Straße, über den Weg lief. So abgelehnt war sie in dieser Stadt. Sie ging dort an den Brunnen und fand dort Jesus sitzen. Und er, gar nicht macho, sondern Ebenbild und Gegenüber des Vaters, sagt ihr, ich habe Durst. Gib mir bitte zu trinken. Die Frau war völlig durcheinander, das wärst du jetzt heute nicht. Erstens mal würdest du sagen, ja, da geht doch an die Wasserleitung. Zweitens weißt du nicht mehr um den Unterschied von Mann und Frau in der Öffentlichkeit, weil heute darf man eine Frau auf der Straße ansprechen, eine Frau einen Mann. Das war früher völlig tabu. Und die Feindschaft von Juden und Samaritern kennen wir nicht mehr. Die Frau war irritiert, dass sie so ernst genommen wurde, dass Jesus sie ansprach und sie schaute in Augen von Zuwendung, Wertschätzung und Ernst nehmen. Das war der Anfang meines überschwänglichen Glaubens. Das war der Anfang der Erfahrung, dass der Glaube mich trägt und nicht ich ihn tragen muss. Als ich das erste Mal mit 17 in einer Gelegenheit ähnlich wie der, die ihr gerade habt im Basislager, mit einer kleinen Clique innerhalb der Freizeit, so wie ihr um einen Tisch rumsitzt, so viele waren wir, plötzlich nachts außerhalb der Hausordnung miteinander ehrlich wurden, liefen dort durch die Nacht und sprachen miteinander, haben die Feigenblätter fallen lassen und wurden plötzlich ehrlich und wunderten uns, dass wir uns nicht ablehnten, sondern mochten. Je ehrlicher, desto mehr. Als ich in Augen von Christen schaute, die mich meinten. Als ich mit Christen sprach, was meine Probleme sind und die nicht erschraken und sagten, ja, dann bist du für mich nicht interessant, sondern ich plötzlich wahrnahm, da verzuckt kein Gesicht, da fällt auch kein Mundwinkel runter, sondern die Zuwendung gilt mir selbst. Und während die Frau noch völlig verdutzt war über diese Wertschätzung, dann sagt Jesus, wenn du wüsstest, wer der ist, der mit dir spricht, dann würdest du ihn bitten, dass er dir lebendiges, fließendes, lebenstiftendes Wasser geben würde. Wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Jeder Versuch, durch Essen Hunger zu stillen, durch Trinken Durst zu stillen, übertragen. Jeder Versuch, Beziehung zu befriedigen, außer in einer wahrhaftigen Beziehung des Wir, in einer ehrlichen Beziehung des Wir, jeder dieser Versuche muss scheitern. Wie oft ging mir schon in der Seelsorge Johannes 4, Vers 13 durch den Kopf? Wie oft in meinem Alltag, wenn ich mich wieder verrannt habe und habe nur meinen Beruf gesehen, habe nur meinen Alltag gesehen, all das, was ich zu tun habe, meine Träume gesehen, wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Liebe können wir in unserem Leben nicht ersetzen und kompensieren. Wenn einer, der Liebe braucht, Wasser trinkt, dann ist es, als wenn er Salzwasser trinkt. Er kriegt anschließend mehr Durst. Und heute Nachmittag kommen wir noch zum Freiheitsthema, auf diese Komplexität, dass wir an der falschen Stelle Befriedigung suchen und dann anschließend durstiger sind als vorher. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, das ich selber bin, den wird in Ewigkeit niemals mehr dürsten. Jesus sagt das dieser Frau in ihre Situation hinein. Es gibt für dich erfüllendes Leben. Ich kann es machen, dass du gestillt bist in deinen Bedürfnissen. Wenn man so ein Angebot kriegt, das ist natürlich ganz praktisch, dann sagt man, ja klar, sofort. Also ewige Befriedigung, absolutes Glück. Wer wollte das nicht? Das ist absolut perfekt. Also sagt die Frau Jesus, oh ja toll, gib mir so ein Wasser, dann spare ich mir jeden Tag den dämlichen Weg an den Brunnen und muss nicht mehr herkommen. Das ist fließend Wasser zu Hause, 2000 Jahre bevor es andere haben. Perfekt, das hätte ich gerne. Und dann sagt Jesus etwas, was zunächst völlig irritiert. Geh hin und hol deinen Mann. Was hat denn das jetzt damit zu tun? Geh hin und hol deinen Mann. Jesus bietet die Beziehung schlechthin an und er spricht sie auf ihre bisherigen Beziehungen, auf ihre Ersatzbeziehungen an. Das heißt, wenn ich in meinem Leben heil werden will, wenn ich gesunden will, dann geht es nicht anders, als dass ich wahrhaftig werde mir gegenüber. Dass ich mein Leben anschaue und analysiere. Und wenn du mich fragst, was habt ihr denn gemacht die ganze Nacht bis nachts um drei, dass ihr eine Woche lang nachts da rumgelaufen sind, was gab es denn da so groß zu erzählen? Wir haben auf dieser Grundlage, mit dieser Brille der Liebe Gottes, unseren ganzen Alltag angeschaut, unseren bisherigen Glauben und haben gesagt, was bleibt übrig, wenn das, was wir jetzt erkennen, gilt? Wenn Glaube Liebe ist und wenn Glaube Beziehung ist, was war dann mein bisheriges Leben? Und soll ich euch was sagen? Ich fuhr nach der Woche nach Hause und hatte fortan den Eindruck, bis heute, Jahrzehnte später, mein Leben hat mit 17 begonnen. Alles vorher kannst du vergessen. Erst als ich echte Beziehung erlebte, konnte ich auch echte Beziehung mit Gott richtig greifen und denken. Vorher wusste ich theoretisch, Gott liebt dich, wie du bist. Nur das bleibt ein leerer Satz, solange ich überhaupt keine unbedingte Liebe kenne. Dann habe ich Menschen erlebt, die wirklich mich bejaht haben. Die hatten an mir Interesse. Und je offener wir wurden, desto mehr haben wir uns in dieser Woche geliebt und anerkannt und wertgeschätzt. Gott liebt vollkommen. Aber leider ist er oft unsichtbar. Menschen lieben unvollkommen. Aber sie sind sichtbar. Das, was christliche Gemeinschaft bedeutet, das, was ihr euch diese Tage schenken könnt, das ist, dass Gottes vollkommene Liebe, die unsichtbar ist, sichtbar und erfahrbar wird füreinander, ihr euch gegenseitig zusprecht und in die Augen schaut, die ihr selbst natürlich nur unvollkommen lieben könnt, so wenig wie ein Therapeut erlösen kann, könnt ihr erlösen, wenn ihr euch gegenseitig Gottes Liebe zusprecht, aber für den anderen greifbar und sichtbar. Hol deinen Mann. Und sie antwortet, es ist wohl ein bisschen ausweichend, ich habe keinen Mann. Das war genial gelöst, denn sie hatte 5 Männer gehabt und den, mit dem sie jetzt zusammen war, den hat sie erst gar nicht mehr geheiratet, weil sie den Eindruck hatte, das hilft auch nicht, sondern sie war so mit ihm zusammen. Und Jesus schaut sie an und sagt, da hast du richtig geantwortet. Ist es nicht so? 5 Beziehungen sind gescheitert und du lebst in der 6. Und da hattest du gar nicht mehr den Mut, sie verbindlich zu machen. Der Frau fiel der Kinnladen runter. Du sagst jetzt, der fiel der Kinnladen runter, weil er in ihr Herz schauen konnte. Ich glaube nicht, dass das der Grund war. Wisst ihr, warum sie überwältigt war? Dass Jesus sie kannte, wie sie war. Dass Jesus sie als ein offenes Buch gelesen hat. Nichts ihm verborgen war. Und er sie dennoch liebte, mit ihr sprach, sie wertschätzte, mit ihr allein sein wollte und dort sich ihr zuwandte. Das hat diese Frau verändert. Das Gespräch läuft so weiter, dass ich früher nicht richtig wusste, was jetzt eigentlich passiert. Denn die Frau redet plötzlich von der Erwartung des Messias. Sie redet davon, dass sie als Samaritaner auf einem anderen Berg anbeteten, als die Juden anbeten. Also es ist so, als wenn ihr sagen würdet, wir beten auf der Lahö an und die anderen lieben Zell. Und jetzt müssen wir mal klären, was am Schluss übrig bleibt und was der wahre Berg Gottes ist. Und Jesus bricht nur ab und sagt, vergiss alle Orte, auf die kommt es nicht an. Vergiss auch alle Kirchen oder Gemeinschaften oder Organisationen, darauf kommt es nicht an. Gott will Menschen haben, die wahrhaftig sind, wenn sie vor ihn treten. Und die in dem lebendigen Geist seiner Gegenwart sich ihm zuwenden. Wenn du nicht weißt, was du beten sollst, dann liegt das nicht dran, dass du zu wenig Betbücher gelesen hast. Das liegt daran, dass du noch zu wenig wahrhaftig bist. Das liegt daran, dass du noch zu wenig von seiner Liebe dir bewusst machst. Du wirst merken, wie geschwätzig du wirst. Wie dir das Beten über die Lippen geht und du gar nicht mehr aufhören willst, wenn du die Erfahrung der Samaritanerin machst. Er weiß alles von mir, mehr als ich mir selber zugestehe. Und er nimmt mich dennoch an und eröffnet die Beziehung zu mir. Egal, wo du herkommst, egal, ob du fromm bist oder nicht fromm bist. Wenn es um Liebe geht, fangen alle an der gleichen Stelle an. Ich habe davon geredet, was bei mir mit 17 war. Jetzt bin ich Jahrzehnte danach und manchmal habe ich bei Kollegen den Eindruck und bei anderen, die sagen, ja, damals waren wir noch jung im Glauben. Es gibt auch Theologieprofessoren, die lästern über ihren Kinderglauben und tun immer, wie klug sie heute sind und lassen alles fallen und geben sich kritisch, als könnte man weiterkommen. Nein, ich habe Respekt. Respekt vor meinem Glauben mit 17. Ich will heute nicht mehr haben als die Wahrhaftigkeit, die ich damals hatte. Das Unverdeckte, kein Feigenblatt eines Doktortitels, kein Feigenblatt von Predigterfahrung und Bücherschreiben, nichts, was man anderen vormacht, sondern er hat mir alles gesagt, was in mir ist. Und er liebt mich dennoch, so wie ich bin. Ich weiß, dass einmal der Messias kommen soll, sagt die Frau. Und wenn der Messias kommt, dann muss so etwas Ähnliches passieren, wie jetzt gerade passiert und du uns verheißt. Und Jesus sagt nur eins zu ihr, ich bin es, der mit dir redet. Christus spricht zu dir und zu mir. Jesus schaut dich an und sagt, ich bin in Person die Antwort auf alle deine Fragen. Ich sage nicht, glaub an mich und dein Konto geht im Schwarzen in die Höhe. Glaub an mich, du wirst nicht mehr arbeitslos. Glaub an mich, du findest hier auf der Freizeit leicht deinen idealen Ehepartner. Sondern in mir hast du deine Mitte und die Grundlage deines Selbstbewusstseins. Und das hatte die Frau. Es heißt so faszinierend, habt ihr das je gemerkt? Die Frau ließ ihren Krug stehen und rannte in die Stadt. Da gibt es manchmal solche Symbole. Der Krug, das war doch das, mit dem sie täglich Wasser schöpfte. Ich weiß nicht, was dein Krug ist, mit dem du immer wieder dein Wasser schöpfst. Ob es im Bereich der Erotik liegt, ob es im Bereich der Leistung liegt, ob in deinen Hobbys, ob in den Beziehungen, ob in deinem Aussehen. Der Krug, mit dem man immer zum Brunnen rennt, um sich Bestätigung zu holen. Hätte ich ihr vorher gesagt, lass den Krug doch einfach stehen. Die hätte gesagt, womit soll ich Wasser holen? Ich brauche ihn doch. Ähnlich der Bettler Bartimäus in Markus 10. Ein Mantel war das Letzte, was ein Bettler hatte. Das war sein letzter Besitz. Damit konnte er sich in kalten Nächten schützen, wenn er irgendwo draußen übernachten musste. Als Jesus ihn rief, komm zu mir, warf er seinen Mantel weg. Das, woran wir gestern noch geklammert haben, wie die Affen, das können wir plötzlich lösen und loslassen. Dann, wenn wir kapieren, wir haben das Leben selbst. Sie rannte in die Stadt. Und die Menschen, mit denen sie gestern noch nichts anfangen konnte, die erschrecken sie plötzlich nicht mehr. Welches Selbstbewusstsein. Eigentlich aber war es gar kein Ich-Bewusstsein, es war ein Wir-Bewusstsein. Und was sagt sie? Nun, ich würde jetzt annehmen, ich gehe dahin und sage, Leute, gestern war ich ein kleiner Knirps, dann kam ich zum Glauben, jetzt bin ich der Held. Und jetzt mache ich euch mal vor, was ich für ein toller Hecht bin. Also im Glauben bin ich so fantastisch. Und wie oft geben wir Zeugnis und verkündigen, dass wir den Eindruck erwecken, wenn wir dahinter stehen, wir machen euch vor, dass wir die wahren Helden sind und ihr seid die kleinen Schäfchen, die gucken jetzt mit aufstehenden Ohren und lasst euch von uns mal sagen, wie man richtig Mensch ist, wie man Mann ist oder Frau ist oder wie auch immer. Sie geht in die Stadt und sagt, ich habe einen gefunden, der mir alles gesagt hat, was ich getan hat, der mich durchschaut hat, wie ich bin, der mich kennt, wie ich bin. Und ich füge hinzu, der mit mir gesprochen hat, wie es keiner tut, der mir dabei in die Augen schaute und widerspiegelte die Liebe seines himmlischen Vaters. Fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Weil du für mich so wertvoll bist, habe ich alles für dich gegeben. Lest die Stellen der Liebe Gottes und lasst sie auf euch wirken. Ihr habt die Gelegenheit, wir haben eine Zusammenstellung, wir kommen nachher noch drauf, wo ihr es dann lesen könnt. Lasst das in diesen Tagen einmal auf euch wirken und euch sagen, wie sehr Gott euch liebt, wie ihr seid. Und dann bekommt ihr ein neues Selbstwertgefühl. Ein Selbstbewusstsein im Wir. Wir erachten unser Leben und uns selbst nicht so wertvoll, wie unser gesellschaftlicher Schätzwert ist. sondern wir nehmen uns so wertvoll wahr, wie wir wertgeschätzt werden. Könntest du dich selber nur eine einzige Sekunde mit den Augen der Liebe Gottes sehen, in seiner Leidenschaft für dich, in seiner Freude an dir, nicht an dein Verhalten, an dir selbst. Alle deine Probleme wären für den Rest des Lebens relativiert und die meisten gelöst. Könnten wir uns nur eine Sekunde mit den liebenden Augen Gottes selbst sehen, alle unsere Probleme, alle unsere Kompensationen wären gelöst. Beziehungsstark. Du bist wertvoll. Und zwar deshalb, weil du vollkommen geliebt bist. Das kannst du Gott nicht verderben. Egal wie du dich verhältst, er liebt dich immer noch vollkommen. Und egal was du mitbringst an Sorgen und an Schuld, von denen wir alle gar keine Ahnung voneinander haben, es gibt nichts, was er nicht in die Beziehung heilend aufnehmen kann. Und es gibt keine Sünde, kein Versagen, auch kein Versagen anderer Menschen an dir, an das er nicht gedacht hat, als er für dich am Kreuz starb. Wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, den wird niemals mehr dürsten, der wird in Ewigkeit nicht mehr Durst haben. Sondern das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle, die in das ewige Leben hineinfließt. Du wirst für andere ein Spiegel Gottes. Du bist wertvoll. Lass ihn deine Beziehung sein. Lass ihn dein Du sein. Nicht ich arbeite, also bin ich, ich denke, also bin ich, ich glaube, also bin ich, sondern Gott, du liebst mich, also bin ich. Danke.